PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Am Mikrofon ist Christian Berger und ich begrüße jetzt Monika Musilek.
Hallo, herzlich willkommen beim Podcast der PH Wien.
Wir haben schon einiges miteinander gemacht und kennen uns schon eine geraume Zeit. Daher darf ich mit dir per Du sein.
Und sehr gerne.
Du bist von der Ausbildung her Lehrerin oder Kindergärtnerin oder Wissenschaftlerin?
Von der Ausbildung her bin ich ganz normale Sekundarstufen-Lehrkraft. Ich habe Mathematik und Physik studiert, habe damals aber diese beiden Fächer nicht an der Universität Wien, sondern an der Technischen Uni studiert.
Was schon eine Seltenheit ist.
Was eine Seltenheit ist, was ich dort sehr genossen habe, ist, dass man nicht so in der Masse ist, sondern wir ein relativ kleines, überschaubares Grüppchen waren. Das heißt, von der Mathematik her waren wir ungefähr 40 im Semester statt 240 und in der Physik waren wir überhaupt nur 10, dass sie nach oben hin von den Semestern her ausgedünnt hat.
Du bist außerdem Doktorin, hast auch eine Dissertation geschrieben, worauf wir vielleicht noch nachher ein bisschen kommen, aber du bist Mathematikerin mit Herz und Seele, wie ich dich erlebe. Und darum denke ich mir, so das Hauptthema für mich ist Mathematik begreifen. Ist das, was du, glaube ich, machst oder anbietest, Methoden zum Begreifen. Du bist da an der Pädagogischen Hochschule auch im Haus der Mathematik tätig, das du leitest. Wie kann man so Mathematik fasziniert sein? Die meisten, wenn sie Mathematik hören oder rechnen, Kinder.
Cool. Mathematik ist erstens einmal nicht nur Rechnen, das muss man ganz vorne wegstellen. Mathematik umfasst ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Und also warum ich so gern Mathematik angreife, ist eigentlich auch in der Entwicklungspsychologie irgendwie ein bisschen begründet. Ja? Weil wenn man so die Piagets-Stufen durchschaut, dann kommt man ja schnell mal zu den Stufen, wo es heißt, okay, wir setzen ganz am Anfang unsere Sinne ein, um etwas zu begreifen und dann probieren wir halt es wirklich anzugreifen und zu fühlen. Und ich denke mal, durch die Kanäle der Wahrnehmung, durch Angreifen, durch Anschauen, durch sogar Schmecken kann ich ja ganz viel Mathematik treiben, das dann erst später in diese formale Ebene reinkommt. Das heißt, meine Idealvorstellung vom Mathematiktreiben ist eben, mich mit Objekten haptisch auseinandersetzen zu können und da die Mathematik dahinter zu entdecken. Im Haus der Mathematik haben wir eben ganz viele dieser Objekte, die hochstehende mathematische Phänomene runterbrechen auf Dinge, die ich verschieben kann und mir dann Dinge anschauen kann und herausfinden kann, was eigentlich dahinter steckt. Das heißt, von der Handlung ins Hirn.
Das ist die Didaktikerin und die heute Lehrerin, die da die Faszination hat, wie man das vermittelt und was man da tut. Aber wie hast denn du Mathematik? Wieso hat dich das fasziniert, sodass du dann sogar ein Studium gemacht hast und dich immer noch damit beschäftigst? Das muss ja schon früher gewesen sein. Weil wie bist du das erste Mal aus deiner Erinnerung auf Mathematik getroffen?
Das erste Mal in meiner Erinnerung liegt schon ganz, ganz lang zurück. Ich kann mich erinnern, wir hatten immer wieder Besuch von meiner Oma, die da mit meiner Mama Ewigkeiten getratscht hat. Und als Kind, so im Kindergartenalter, ich war 5 Jahre alt, war mir irrsinnig langweilig während dieser Tratschereien von Oma und Mutter. Und deswegen habe ich begonnen, Zahlen zu schreiben. Weil das habe ich damals halt können und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und meine Oma und meine Mama waren dann irgendwann einmal so weit, dass sie einen Punkt gemacht haben, da war ich bei der Zahl 567.
Du hast das fortlaufend geschrieben.
Ich habe es fortlaufend geschrieben.
Im Kindergartenalter.
Ja, genau. Und dann bin ich draufgekommen, dass meine Mutter und meine Oma Ewigkeiten weiterreden könnten und ich auch noch Ewigkeiten Zahlen schreiben könnte. Das heißt, da war irgendwie so eine erste Erkenntnis von, was unendlich oft tun zu können oder unendlich lang tun zu können in Bezug zur Mathematik zu setzen. So, glaube ich, ist mir die Mathematik ein bisschen in die Wiege gelegt worden. weil es mir einfach irrsinnig interessiert hat, hinter die Dinge zu schauen. Also nicht jetzt nur die mathematischen, also nicht nur die Operationen, sondern eben die Schönheit der Mathematik zu entdecken. Mir hat es echt fasziniert, manches Mal irgendwie nur so Buchstaben, Zahlenkombinationen mir anzuschauen und zu überlegen, welche Auswirkungen hat denn das überhaupt?
Das ist jetzt noch die Faszination von Ziffern und herumjonglieren mit Ziffern. Ist das schon Mathematik?
Sicher.
Warum? Nein. Ich bin ja kein Mathematiker. Ich habe auch in der Schule immer gerne Mathematik gehabt und mich das schon interessiert.
Also ich glaube ja, dass die Mathematik viel weit umfassender ist, als nur diese Operationen mit den Zahlen durchzuführen. Und ich glaube, dass die Schönheit der Mathematik von vielen anderen Dingen ausgeht, die wir schon viel früher wahrnehmen. Zum Beispiel, also wenn wir jetzt doch nur im Bereich der Zahlen bleiben, ein Gänseblümchen zu nehmen und die einzelnen Blätter abzuzupfen und draufzukommen, da gibt es immer ganz bestimmte Zahlen, die da nur als Endzahl herauskommen können, ist Mathematik. Ja?
Also du hast dich hingesetzt und hast viele Gänseblümchen abzupft und dann bist draufgekommen, dass immer dieselbe Anzahl von Blättern
ist.
Ja,
genau, zum Beispiel. Oder eben andere Aufgabenstellung wäre, man hat eine Treppe, die nur aus 3 Stufen besteht und ich steige diese Stufen rauf. Habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Stufen einzeln raufgehen oder, weil ich so eine Meisterin des Faches Stufensteigen bin, schaffe ich sogar 2 Treppen auf einmal zu gehen. Wie viele Möglichkeiten gibt es denn, Stufen zu steigen auf diese Art und Weise? Wie kann ich das kombinieren, diesen Doppeltreppenschritt und Einfachtreppenschritt und so weiter?
Das hat das Kind fasziniert.
Sowas hat mir als Kind schon fasziniert und die Faszination ist Gott sei Dank erhalten geblieben oder ist eigentlich nur intensiver geworden.
Was machst du dann mit einer Rolltreppe?
Habe ich heute gerade gehabt. Bin nämlich mit der U-Bahn gekommen und habe mir überlegt, nur um zu zeigen, wo in meinem Kopf oder in der Umwelt Mathematik vorkommt. Es gibt bei dieser U-Bahn-Station 2 Möglichkeiten. Entweder ich fahre mit dem Lift von Erdgeschoss ganz rauf oder ich nehme die Rolltreppe. Und die Überlegung, die dahinter...
Oder die normale Treppe. Die gibt es ja auch noch.
Ja, aber die hätte ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Also ich wollte einfach nur... Bewegung gesetzt werden.
Okay.
Ja? Und habe in meinen Gedanken mir dann überlegt, wie schnell müsste denn eigentlich die Rolltreppe fahren, damit ich gleichzeitig mit dem Lift oben bin. Und habe dann von meiner Modellierung gleich wieder abgesehen und habe mir gedacht, naja schon, aber auf den Lift muss ich warten, die Rolltreppe ist immer da, da kann ich jederzeit einsteigen. Wie lange ist so eine durchschnittliche Wartedauer, müsste ich das noch berücksichtigen und so weiter. Und schwuppdiwupps hat der Weg bis zur PH Wien mich begleitet, um mich den Problem anzunehmen, aber es ist dann wieder überlappt worden schon von anderen Dingen, weil bei diesem Weg gibt es einfach so viele schöne Dinge, wo Mathematik dahinter steckt.
Und bleibst du auf der Stufe stehen bei der Rolltreppe oder gehst du dann 1-2 Stufen rauf?
Definitiv gehe ich bei der Rolltreppe, weil ich ja die Geschwindigkeit steigern möchte. Also aber das ist eben genau das Interessante, dann wieder zu überlegen, wie viel Zeit erspare ich mir, wie schnell bin ich dann tatsächlich, wenn ich anfange, Stufen zu steigen, zusätzlich zur Geschwindigkeit von der Rolltreppe und so. Das sind ja alles, würde mein Modell noch verfeinern und besser für mich adaptierbar, anpassbar machen.
Nimm die immer sehr fröhlich und gelassen wahr. Und das ist ja eine sehr gute Eigenschaft im Lehrberuf. Leider manchmal zu selten. Aber hat das auch was mit Mathematik zu tun, dass du so fröhlich und gelassen bist, weil dich das Zahlenspiel so unterhält? Oder ich weiß es nicht.
Da habe ich leider keine Antwort drauf. Ich glaube,
okay,
das ist eher das, wie ich aufgewachsen bin, weil halt einfach meine Familie eher eine fröhliche und sehr optimistisch eingestellte Familie ist und wir uns denken, das Leben ist dann lebenswert, wenn wir lachen können und wenn wir einen Spaß am Leben
also
haben.
Grundsätzlich ist der Spaß schon mal wichtig und deswegen beschäftigst du dich damit, wie kann man Mathematik mit Spaß kombinieren?
Ja. Ja, aber nicht nur mit Spaß, sondern auch mit Neugier und Kreativität kombinieren ist ganz was Wichtiges.
Ist das nicht ein Teil vom Spaß?
Na, beim Spaß muss ich nicht notwendigerweise neugierig sein, aber wenn ich mich mit spaßhaft mit der Mathematik auseinandersetze, dann ist die Neugier ganz eine wesentliche Komponente. Ja? Neugier bringt mich dazu, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen. Und deswegen, glaube ich, finde ich, ist die Neugier so ganz ein wichtiger Teil, um Mathematik treiben zu können.
Irgendwer hat einmal gesagt, es ist wichtiger, dass man Fragen stellen lernt, als dass man Antworten findet.
Ja.
Würdest du dem auch zustimmen?
Auf jeden Fall würde ich dem zustimmen. Es ist, wenn ich gute Fragen stellen kann, dann habe ich mich schon so viel mit der Materie auseinandergesetzt, dass ich nicht nur Fragen stellen kann, sondern auch Verständnis für Sache entwickeln kann. Das ist auch was ich meinen Schülern oft als Hinweis gegeben habe. Ihr dürft gern die Hausübung nicht machen, ihr dürft gern aufhören, die Hausübung zu machen, aber nur, wenn ihr mir eine ordentliche Frage stellen könnt, warum es dann nicht weitergegangen ist oder was euch jetzt weiterbringen würde. Und die meisten, die sich das dann zu Herzen genommen haben, haben die Hausübung dann bis zum Schluss immer durchgehalten zu machen, weil sie durch das Suchen der Frage eigentlich eh von selbst auf die Lösung gekommen sind, wie es weitergeht.
Also die Frage könnte man ja so stellen, was mache ich, wenn mein Freund anruft und es läutet das Telefon und ich bin abgelenkt, dann habe ich auch eine Frage, die am Ende, die dazu geführt hat, dass ich das abbricht.
Ja, aber das Schöne an den mathematischen Fragestellungen ist, dass die Antworten oft neue Fragen wieder hervorrufen.
Okay, es mussten mathematische Fragestellungen sein.
Ja, ja.
Ja, das ist ja. Das heißt, man ist ja dann schon in einer Denkstruktur drinnen, oder?
Aber mein Leben besteht ja aus Mathematik, weil die Mathematik umgibt uns. Also.
Okay, noch Beispiel. Ist alles Mathematik?
Naja, wir sitzen jetzt an einem Tisch. Das ist ein wunderschöner Tisch, der eigentlich aus zwei Teilen besteht, die mathematische Grundformen haben. Das heißt, aus am Trapez und am zweiten Trapez, die an der Längsseite aneinander gestellt sind. Spannende Zerlegungen.
Also ja? Ist ein sechseckiger Tisch.
Genau, aber das habe ich bewusst nicht verraten wollen, weil ich von den Zuhörerinnen und Zuhörern dieser Fragestellung, wie könnte denn der Tisch aussehen, beantwortet haben möchte. Ja, das heißt, Umgebung ist was Spannendes und man muss nur ein bisschen mit der mathematischen Brille durch die Welt gehen und ja, man kann mathematische Fragen dementsprechend stellen.
Ist es das, was ihr im Haus der Mathematik macht? Irgendwie Wissen, das ihr schon habt, so ein bisschen vorenthalten, damit die Leute neugierig werden und vielleicht selber die Lösung nachbauen? Vielleicht erzählst du ein bisschen was das Haus der Mathematik ist.
Naja gut, das
damit
geht
man
relativ einfach zu erzählen. Also prinzipiell ist Haus der Mathematik ein sogenannter außerschulischer Lernort. Zu uns kommen pro Schuljahr im Schnitt so 1.800 bis 2.000 Kinder, meistens im Klassenverband. Das heißt, wir haben für Schulklassen, bieten wir Führungen an. Haus der Mathematik ist, wenn man es anders sieht, ein sogenanntes Science Center. Das heißt, wir haben im Haus der Mathematik eine Erlebniswelt und das ist das Motto eigentlich für den Besucher, werde Teil der Ausstellung. Setz dich mit den einzelnen Objekten, Exhibits auseinander, die machen etwas mit dir und du machst etwas mit ihnen. Und diese Exhibits, diese Spieltische, die wir da haben, haben wir ungefähr 60 verschiedene, die versuchen, mathematische Phänomene zu erläutern. Da kann es darum gehen, dass man verschiedene Bauteile hat, die in einen Rahmen reingebaut werden können und interessanterweise passen die in einen quadratischen Rahmen genauso gut rein wie in einem dreieckigen Rahmen, alle Bauteile. Das heißt, wir sagen da so Zerlegungsgleichheit. Wir haben aber dann natürlich auch einige Spieltische, die ganz andere Komponente von Mathematik ansprechen, nämlich die strategische Komponente. Wie kann ich denn eine Strategie entwickeln? Im Haus der Mathematik passiert das durchs Spielen. Wir spielen diverse Spiele und schauen einmal, ob es irgendwie eine Chance gibt, durch taktisch kluges Vorgehen immer den Gewinn auf seiner Seite zu haben, also Gewinner zu werden. Ja, und wir probieren natürlich auch ganz andere Geschichten zu machen. Das heißt, wir versuchen auch die historische Komponente des Mathematiktreibens aufzuzeigen, zu verwenden. Das heißt, wir machen im Haus der Mathematik auch immer wieder Zeitreisen, wo wir in der Zeit zurückgehen und uns anschauen, welche coolen Errungenschaften gibt es in der Mathematik im Laufe der Zeit, die uns so weit vorangetrieben haben.
Ein Beispiel?
Ich finde, ganz eine coole Errungenschaft der Mathematik ist ja unser Stellenwertsystem, das wir haben. Das heißt, jetzt in der Schule, was wir halt so vermitteln, in der Primarstufe oder Sekundarstufe ist, dass ich jede Zahl in einem dekadischen Stellenwert darstellen kann, wo ich halt Einer, Zehner, Hunderter und Tausender habe und diese Bündelung dabei habe. Ja? Und dieses Stellenwertsystem, diese Art der Schreibweise von Zahlen, diese Ziffern nebeneinander zu setzen, hat uns ganz viel gebracht, um gut diese Operationen durchführen zu können. Wenn man sich im Vergleich dazu geschichtlich anschaut, die römischen Zahlen, die mit Strichen, mit Vs und mit X auskommen müssen und ohne eine Null, die haben weit nicht diese Errungenschaften erzielt, die man eben in einem ordentlichen Stellenwertsystem hat.
Und das haben die Araber entwickelt.
Ja, aber nicht nur. Weil es gibt Hinweise, dass sogar die Maya schon Stellenwertsystem gehabt haben, aber zu einer anderen Basis. Oder auch die Sumerer haben ein Stellenwertsystem gehabt. Das heißt, eigentlich alle Kulturen, wo ein bisschen mit Stellenwertsystem mit den Zahlen gearbeitet worden ist, die haben große Vorteile gehabt, vor allem die den Nuller dann noch dabei gehabt haben. Und die Krönung vom Stellenwertsystem ist ja meiner Meinung nach das Binärsystem, das wir alle mit uns herumschleppen, weil kaum greifen wir ein Smartphone an, haben wir das Binärsystem als mit dem wenigsten Ziffernvorrat auskommens das Stellenwertsystem.
0,1.
Und dich als Künstler, Strom ein, Strom aus. Und dich als Künstler interessiert wahrscheinlich ein anderes Stellenwertsystem mehr, nämlich mit dem man die Farbkomponenten beschreiben kann, ja? Das Hexagesimalsystem, was wir da dahinter haben, was wir kaum durch mal RGB-Farben haben, können die Mathematiker da dahinter das auch schon wieder mit ihren Ziffernvorrat und ein paar Buchstaben dazu, weil wir halt mehr brauchen als 10, gut beschreiben, jeglichen Farbton. Und das sind so großartige Errungenschaften der Mathematik, wo man vorrangig nicht an die Mathematik denkt, dass die da dahinter steckt, aber die einfach diese Entwicklung erst möglich gemacht hat.
Das ist in Europa aber viel später gekommen. Das ist faktisch mit den Einwanderern mitgekommen oder mit den Handelsreisenden, diese Systeme. Bei uns haben sie ja eher primitivere mathematische Systeme gehabt.
Ja, wobei die auch ausgeklügelt waren. Weil wenn man sich vorstellt, die haben so große Schafherden gehabt, die haben ja am Abend auch immer wieder abtun müssen, wie viel Schaferl habe ich denn? Naja, wenn ich ein überschaubares Grüppchen gehabt habe, habe ich mit meinen Fingern zählen können oder mit kleinen Kieselsteinen. Aber dann war es praktisch zu bündeln, dann hat man halt einmal Steckerl hergenommen, um immer Fünfergruppen zu haben oder dann hat man irgendein anderes Material verwendet, um Zehnergruppen zu haben. Das heißt, so ein Bündelungssystem hat sich relativ schnell einmal in der Menschheit entwickelt. Ich konnte jetzt natürlich nicht datieren, wann das tatsächlich war, aber ich glaube, dass das so als Notwendigkeit für große Mengen gut erfassbar zu haben, sich irgendwie mal bewährt hat.
Stimmt es, dass das dann erst mit der Sesshaftigkeit und mit dem Herausbilden von Hierarchien und Abgabesystemen so voll die Gesellschaft durchdrungen hat, diese mathematischen Systeme? Wie Dezimalzahl etc., weil in dem Moment, wo ich kontrollieren muss und zehend einhebe und ähnliches.
Na, ich glaube eben schon, dass das volkswirtschaftliche Gründe gehabt hat, klar. Weil, wenn ich zuerst einmal nur wirtschafte, um meinen eigenen Haushalt führen zu können, dann brauche ich noch kein Geld haben. Dann war ja die nächste Stufe, glaube ich, war dieser Tauschhandel und dann erst ist man übergegangen, dass wir Händler eingeführt haben und die Händler, damit die gut abrechnen können, haben begonnen, das mit Geld zu machen. Das heißt, ich glaube schon, dass die Art des volkswirtschaftlichen Arbeiten sehr stark von der Mathematik begleitet worden ist.
Das ist eigentlich ein System der Unterdrückung, die Mathematik.
Okay, so habe ich es noch nie gesehen. Für mich ist die Mathematik kein System der Unterdrückung, sondern die gibt mir so extrem klare Linien vor. Da gibt es kein Gicks, kein Gocks, sondern es ist einfach so. Ja?
In der Schule ist es ja zumeist das System der Unterdrückung, weil da kriegt man irgendwie die Fünfer, da kann man die Schüler immer kanifeln, weil es kommt nie das Richtige außer.
Ja, wenn man immer nur Aufgabenstellungen im Kopf hat, die nur eine einzige Lösungsmöglichkeit anbieten, dann mag es vielleicht dahin führen, dass es ein System der Unterdrückung sein könnte. Aber wir an der PH Wien und die Arbeitsgruppen, in der wir so tätig sind, wir haben uns ja ganz stark verschworen, dass wir die Mathematik unter dem Aspekt des entdeckenden Lernens haben wollen. Und beim entdeckenden Lernen ist es halt einfach die große Errungenschaft, dass es eher Phänomen hat und mit dem etwas tun kann. Und das nicht unbedingt jetzt eine einzige Lösung ist, sondern dass es viele Entdeckungen gibt, weil ich einfach auf unterschiedlichste Art und Weise manche Dinge mir anschauen kann und zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen kann. Ne?
Okay, entdeckendes Lernen ist also ein Stichwort, das muss was mit Neugier zu tun haben, oder?
Ja, genau, das hat was mit Neugier zu tun, aber das Ganze wird dann noch weiter eingebettet. Vielleicht können wir es am besten festmachen, wenn wir uns anschauen, welche Prozesse denn mit dem entdeckenden Lernen verbunden sind. Also entdeckendes Lernen bedeutet, dass ich zuerst irgendwie einfach einmal ein Phänomen entdecke. Ja? Diese Entdeckung muss ich im nächsten Schritt...
Was ist der Unterschied zwischen entdecken und finden? Nur so...
Muss man jetzt vielleicht an Philosophen fragen.
Also ihr entdeckt Systeme...
Ich entdecke irgendein Phänomen. Ich entdecke etwas, das
also
spricht mich an. Ein Phänomen, etwas, das sich mir zeigt. Formulieren wir es vielleicht so. Also es sticht mir irgendwas ins Auge und ich denke mir, hey, das ist jetzt da. Und dann ist das Schöne an diesem entdeckenden Lernen, meine Entdeckungen möchte ich gerne jemandem mitteilen. Das heißt, ich brauche irgendwie die Sprache dazu und ich muss die ganz konkreten Merkmale identifizieren, um meinem Gegenüber meine Entdeckung genau beschreiben zu können. Das wäre irgendwie so die nächste Stufe. Und dann finde ich es aber so wichtig, nicht bei der Beschreibung stehen zu bleiben, sondern an das noch gleich eine Frage anschließen zu können, nämlich, warum ist das so? Wie kann ich es denn begründen? Und wenn ich diese Stufen habe, ein Phänomen zu beschreiben und dann zu hinterfragen, zu begründen, zu argumentieren, warum das so ist, das macht das entdeckende Lernen für mich aus.
Und dafür haben ja die Mathematiker die eigene Sprache erfunden für diese Begründung und Beschreibung, oder?
Ja, in der Mathematik haben wir sowieso verschiedene Ebenen, die aber nicht unbedingt hierarchisch geordnet werden, sondern eng miteinander übergehen. Also wir haben eine, diese formale Ebene. Und die formale Ebene kann man auch wieder sofort aufsplitten und sagen, gut, ich kann mit Worten, tatsächlich mit gesprochener Sprache, meine Phänomene beschreiben. Ich kann aber den mächtigen Formalismus der Mathematik verwenden. Ja? Ich kann Buchstaben einführen und kann mit meiner Formelsprache symbolhaft arbeiten. Genau. Eine andere Darstellungsebene in der Mathematik, die man ganz dringend immer wieder braucht, sind all diese ikonisierten Darstellungen. Das heißt, ich habe irgendwie ein Schaubild, eine Skizze, eine informative Figur, wo eben Inhalte ablesbar sind. Und das, was wir, um wieder zum Haus der Mathematik zurückzukehren, wir im Haus der Mathematik haben, ist einfach die n-aktive Ebene dazu. Das heißt einfach, durch Handlungen kann ich auch probieren, eine mathematische Situation gehaltvoll erklären zu können. Und Jerome Brunner hat eigentlich dieses System, das ich da jetzt kurz erläutert habe, EIS, n-aktiv ikonisch symbolisch, stark propagiert. gute Mathematikerinnen und Mathematiker haben eben die Fähigkeit, zwischen diesen einzelnen Darstellungsebenen total schnell switchen zu können. Das heißt, von einer Skizze schnell in die symbolische Ebene zu kommen oder von einer Skizze auch irgendwie in eine inaktive Geschichte reinzukommen. Das ist irgendwie
was
das,
ist
was
inaktiv?
Inaktiv ist, wenn ich es in einer Handlung ausführen kann. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege,
ich habe 10 so Jetons und die lege ich da jetzt in verschiedenen Teilen hin.
Genau, genau.
Dann symbolisiere
ich eine Rechnung.
Und je
nachdem, in welchem Muster, dass ich sie hinlege, symbolisiere ich dadurch eine Rechnung und kann an meiner Rechnung Veränderungen durchführen.
Und kann herausfinden, wie genau ich es anders hinlegen kann, damit das auch wieder die 10 ergibt.
Genau.
Habe ich das verstanden?
Ja, perfekt.
Super.
Ja. Das heißt, du kannst schon ein richtiges Zahlenhaus machen. Die Zahlenhäuser sind ja immer diese Darstellungen, die okay man in den Primarstufen Mathematik-Schulbüchern hat, wo man eben ein Haus hat mit verschiedenen Stockwerken und oben im Dachgeschoss steht die Zielzahl, nennen wir es einmal zum Beispiel eben den Zehner, und dann hast du in deinen Stockwerken drunter zum Beispiel den Platz hinzuschreiben 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5 und okay so weiter.
Ja.
Ja, genau.
Das ist spannend.
Und das kann man natürlich
kann
mit
Spaß
den Scheiben
machen
legen.
Gut, ja. Aber man kann es mit Scheiben legen, ja. Ich glaube, die Montessori haben da diese 100er Tafel dann entwickelt.
Naja, die brauchen wir beim Zehner noch nicht. Beim Zehner hätten wir die Zehnerstange dann einmal.
System,
aber vom System
her
hat Maria Montessori eben dieses goldene Perlenmaterial
wo man
erfunden,
genau diese Sachen
wo
machen
man
kann
eben die Strukturen wiedererkennt, wo man eh wieder dann landen bei unserem Stellenwertsystem. Also sie hat eben diese einzelnen Perlen für die Einer. Sie hat 10 Perlen an einer Reihe aneinander gehängt, fixiert. Wo ist die Zehnerstange? Und wenn ich 10 Zehnerstangen nehme, komme ich zur nächsten Bündelung, die lassen sie einfach diese 100 so schön als Platte hinlegen. Der Tausender wäre dann ja 10 Zehnerplatten, also 10 Hunderterplatten übereinander gestapelt, wirft dann wieder den Würfel als Struktur drinnen, was aber total nett ist, wenn man sich das so überlegt, was das überhaupt bedeutet. Ne? Weil diese Hunderterplatte ist ja eine quadratische Struktur. 10 zum Quadrat, also hoch 2, so wie man von den Einheiten Quadratmeter haben und Quadratdezimeter. Und bei den Tausender Blöcken, ist ein Tausender Würfel, haben wir ja eigentlich 10 hoch 3, dass man von der Einheit für Räumliches kennen, Kubikmeter, mit der Hochzahl 3 auch wieder. Ne?
Das heißt, ihr habt im Haus der Mathematik, klarerweise, da wäre das ja für Schulklassen etc., bevorzugt das Zehnersystem dort. Das hat mich jetzt nur neugierig gemacht.
Nein, stimmt gar nicht. Wir thematisieren eben alle Zahlensysteme.
Was gibt es denn da noch für welche?
Das Binärsystem zum Beispiel,
ja, das
haben
okay
wir. Und das haben wir aber umgesetzt auch wieder in ein Exhibit. Und zwar kann man mit unserem Exhibit
ist ein
Ausstellungsobjekt, genau. Okay. In dem Fall ist es kein Tisch, weil bei diesem Exhibit geht es darum, dass man die eigene Körpergröße ausmisst und das Endergebnis dann als Binärzahl von unserem Gerät und Anführungszeichen ausgespuckt kriegt. Das heißt, unser Binärmeter, so haben wir ihn liebevoll getauft, besteht aus einer Säule, in die ich Quader einpasse. Und die Quader, die ich einpassen kann, die haben lauter verschiedene Formen und verschiedene Dimensionen. Das heißt, in der Dimension, wo sie sich unterscheiden, ist eigentlich eh nur ihre Höhe. Ich habe einen Quader mit Höhe 64, einen mit 32, einen mit 16, einen mit 8, 4, 2, 1. Und wenn ich als Proband hinkomme, dann würde ich mal probieren, meine Körpergröße mit diesen Quadern auszumessen.
Das ist ja irgendein spezielles System, das du da jetzt da.
Ja, genau, genau. Das ist eben genau das, was hinter dem Binärsystem steckt. Und wenn ich meine Körpergröße mit den Quadern ausgemessen habe, dann kann ich in einer Tafel daneben einfach durch Notieren von 1er und 0er angeben, ob ich dieses Bauteil verwendet habe oder nicht. Und wenn ich es verwendet habe, dann habe ich ein 1er einzutragen, wenn ich es nicht verwendet habe, ein 0er und wir erhalten eine wunderschöne Zahl in Binärdarstellung, die genau der Körpergröße entspricht.
Analoge Nutzung ist das.
Analoge Nutzung des Binärsystems.
Des Binärsystems.
Genau. Aber wir haben im Haus der Mathematik natürlich auch römische Zahlen thematisiert, ja, weil die einfach zu unserem Kulturgut dazugehören. Das heißt, wir haben da die Idee aufgegriffen von einem Wurfspiel, das angeblich in den italienischen Städten immer wieder gespielt worden ist, wo es darum geht, mit Steinen in einem bestimmten Feld zu landen, die halt mit den römischen Zahlen beschriftet worden sind und wo man auch wieder Summen bilden muss.
Ganz rum, und das heißt es dann Roulette, ne?
Ja, genau. Und was ich aber ganz cool finde, ist auch, wir haben in unserem Museum so uralte Rechenmaschinen, die vor 100 Jahren noch zum Einsatz gekommen sind. Und wir probieren auch diese Rechenmaschinen zu bezwingen, ohne dass wir Anleitung jemals durchgelesen haben. Das heißt, auch unsere Besucherinnen und Besucher dürfen probieren, ganz komplizierte Berechnungen, die am ersten Blick sehr kompliziert erscheinen, mit dieser Rechenmaschine zu lösen. Und kommen dann auch drauf, dass eben so bestimmte Strategien, Strukturen, die auf der Rechenmaschine vorhanden sind, eigentlich wieder ein Stellenwertsystem darstellen, mit denen ich dann, ohne dass ich irgendwie einen Strom brauche oder so, nur durch Kurbeln und richtiges Einstellen Multiplikation von zwei dreistelligen Zahlen durchführen kann und so. Und das ist irgendwie...
Das klingt ja fast wie technisches Museum. Das ist das, was bei mir so aus Assoziation daherkommt, weil ich als Kind dort in der Nähe gewohnt habe und wir immer im technischen Museum waren und dort sind eine ganze Menge solcher Objekte ausgestellt von verschiedenen Rechenmaschinen und Zahlen. Ich weiß nicht, jetzt war ich schon länger nicht, vielleicht haben sie es weggerammt, glaube ich aber nicht. Ihr habt sozusagen einen kleinen Teil, weil ihr seid ja nicht so groß wie das Technische Museum.
Nein, wir haben einfach ein paar Ausstellungsobjekte.
Das ist, glaube ich, 200-300 Quadratmeter, schätze ich das jetzt einmal ein. Oder ist das weniger?
Wir haben weniger.
Ja?
Ja, also ich glaube, die Hälfte, wenn du nimmst, wenn wir 150 haben, dann ist es gut. Wir haben die Erlebniswelt und eben einen Stock tiefer, einen ganz einen kleinen Bereich, ich schätze mal 60 Quadratmeter, wenn der überhaupt haben wird, wo wir eben diese uralten Objekte haben, wo wir so ein Sammelsurium haben von Dingen, die uns wichtig erscheinen, die für die Geschichte der Mathematik eben notwendig sind, um... Ja, um aufzuzeigen, was das für Kulturgut war. Ja. Wir haben zum Beispiel in unserem kleinen Museum auch den ersten Taschenrechner, den es in Österreich gegeben hat, was total nett ist, weil der verdient den Namen Taschenrechner nur deswegen, weil er so also eine Rechenmaschine ist, die so klein ist, dass sie in der Hosentasche eben Platz gefunden hat. Ja. Und ich finde ja immer spannend bei all diesen Geschichten, dass Sprache und Mathematik so gut harmoniert. Ja? Also zu den Zeiten, wo diese Rechenmaschine erfunden worden ist, hat man ja noch nicht Taschenrechner gesagt, sondern die Rechenmaschine. Erfunden worden ist dieses Gerät, von dem ich spreche, von Kurt Herzstark. Und der wollte natürlich, wie heute manche Erfinder, in seiner Erfindung verewigen und hat sich gedacht, boah, die braucht jetzt einen guten Namen, ich taufe sie Kurta. Eben das A als weibliche Endung für die Rechenmaschine und der Kurt von seinem Vornamen halt her die Namensgebung angeleitet hat.
Also jetzt vom Tun hier von dir, das heißt, du machst da Führungen mit Schulgruppen, beziehungsweise was ist dein Tun in diesem Haus der Mathematik? Oder rechnest du nur aus, wie viele Schülerinnen da waren?
Na, das mache ich am allerwenigsten. Dazu haben wir nämlich eine eigene Kassierin, die das sozusagen macht, weil aus der Mathematik ist ja ein Verein an sich. Ich mache irrsinnig gern Führungen für Schülerinnen und Schüler, weil es einfach Spaß macht, sie beim Prozess des Mathematiktreibens zu begleiten, irgendwie ein bisschen aus dem Hinterhalt heraus Fragen zu stellen oder Fragen aufzuwerfen oder sie einfach in ihrem Lernprozess ein bisschen zu unterstützen.
Also die paar Mal, wo ich drüben war, das war ja sehr faszinierend, das Gewurl, das da ist, und zwar über alle Altersstufen. Das heißt, ich habe kleine gesehen, ich habe große gesehen und die haben alle mit denselben Materialien herum gespielt, probiert, experimentiert. Und ich denke mal, wenn man da öfter dabei ist, auf der einen Seite wiederholen sie wahrscheinlich viele Dinge wieder, Erkenntnisschritte, Und auf der anderen Seite ist es aber manchmal spannend, oder triffst du da auf Leute, die dann plötzlich Lösungswege gefunden haben, die du selber noch gar nicht kennt hast?
Auf jeden Fall. Und das macht es ja total spannend, über diese Lösungswege dann gemeinsam zu debattieren und nachzudenken, warum ist das jetzt so ein neuartiger Lösungsweg? Weil diese Ausstellungsstücke, die wir haben, die bieten eben eine vielfältige Auseinandersetzungsmöglichkeit. Und was das Tolle ist, auch, man kann sie immer irgendwie ein bisschen variieren. Man kann auf andere Phänomene mehr achten, verstärkt achten. Man kann bei manchen Exhibits nur ein paar Bauteile verwenden und sieht ganz andere mathematische Zusammenhänge, wie wenn ich alle Bauteile verwenden würde.
Und das heißt, du hast auf der einen Seite schon ein bisschen Aufgabe, beobachten und neugierig zu sein, was denn da getrieben wird und wie man das ergänzen kann, oder?
Ja, das wollte ich ja eben sagen.
Als Leiterin, sage ich jetzt einmal.
Es ist ja nicht so, dass ich jetzt dieses Führungsmachen mein Hauptgeschäft ist, weil eigentlich haben wir dafür perfekt ausgebildete Studentinnen und Studenten, die in Form von einer Zusatzqualifikation die Fähigkeit erwerben.
Die haben so einen lustigen Namen.
Explainer. Ja, genau, weil die müssen eben explainern, sprich erklären. Aber die übernehmen eigentlich den Hauptpart von den Führungen. Ich bin nur selbst immer wieder gern dabei, weil spannend ist und auch gut tut, zu beobachten, wie sich wer mit den Exhibits auseinandersetzt. Was mir persönlich aber am allermeisten Spaß macht, ist, neue Exhibits zu entwickeln. Das heißt tatsächlich, eben mit offenen Augen durch die mathematische Welt zu wandern, was zu entdecken und zu sagen, hey, aber der Kern der Sache, der da dahinter steckt, der wäre es würdig, aufbereitet zu werden, so dass Besucher bei uns im Haus der Mathematik die Chance haben, sich mit dem vertieft auseinanderzusetzen.
Darf ich das jetzt ansprechen, weil das Letzte, was wir miteinander gemacht haben, ist, dass du gekommen bist und gesagt hast, du hast da irgendeine Zeichnung und das sollte man ausschneiden mit dem Lasergravierer.
Ja, genau.
Mit dem Lasergravierer und Cutter, das machen so Holzstickeln, da sind irgendwelche geometrischen Formen drauf gewesen und das waren lauter Quadrateln, die man aneinanderlegen kann und dann passen sie irgendwie zusammen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich meine, jedenfalls haben wir diese, mehrere hundert Stücke, glaube ich. Jedenfalls ein ziemlicher Haufen an solchen Dingen. Was ist das? Das ist ja genauso ein Beispiel, glaube ich.
Ja, genau. Das ist genauso etwas,
was du Neues gefunden hast.
Ja, prinzipiell ist die Idee von dem, was wir gemacht haben, ich habe vorher gesagt, Haus der Mathematik ist ein außerschulischer Lernort. Ich finde es immer blöd, wenn so ein Besuch in einem außerschulischen Lernort irgendwie so ein isoliertes Ereignis ist und nichts weiteres drumherum passiert. Wir haben in ersten Initiativen eben gehabt, na schauen wir mal, dass Ideen aus dem Haus der Mathematik noch in die Schule reinkommen. Das heißt, da haben wir einfach so ein paar, wir haben es getauft, HDMA to School, Aufgabenstellungen, wo die Idee von einem Exhibit genommen wird, in der Schule nur mal nachbereitet werden kann. Und bei dem, was wir jetzt gemacht haben, ist eigentlich die Idee, einmal vorne etwas zu tun. Das heißt, bevor man ins Haus der Mathematik kommt, sich mit einer Aufgabenstellung auseinanderzusetzen, dann diese im Haus der Mathematik wiederzufinden und dann noch einmal in der Schule nachzubearbeiten. Und die Idee zu den Knobelquadraten ist einfach die folgende. Man nehme, wenn man noch zu Hause ist, bevor man ins HDMA geht, einfach ein Blattl Papier und zeichne darauf Quadrate. Bei diesen Quadraten sollen jetzt Linien noch zusätzlich hinzugefügt werden. Und zwar haben diese Linien die Eigenheit, ich darf nur pro Quadrat genau zwei Linien dazu zeichnen. Die Linien müssen immer vom Mittelpunkt des Quadrats ausgehen. Sie müssen gerade Linien sein und sie können entweder zur Ecke oder zum Mittelpunkt von der Seite führen. Und die Aufgabenstellung ist, finde eine Möglichkeit, finde acht Möglichkeiten. Und das, was man dann herausfinden kann, ist, dass wenn ich Drehungen zulasse, dann gibt es nur acht verschiedene Möglichkeiten, zwei Linien in diese Quadrate nach dem Kriterium einzupassen. Das heißt, das wäre irgendwie die Idee, vorher zu machen und einmal nachzuschauen, finde ich überhaupt solche.
Und mit den Quadraten, die nimmt man jetzt dann einfach und dann sieht man die verschiedenen Möglichkeiten.
Genau, das, was wir jetzt dann umgesetzt haben, war eben, dass wir statt mit am Blatt Papier und um Bleistift und Lineal zu arbeiten, haben wir fertige Quadrate produziert, wo die Linien eingraviert sind. Und jetzt kann ich diese Quadrate aneinanderlegen. Und da gibt es auch wieder Möglichkeiten, Mathematiker treffen ständig Vereinbarungen. Und die Vereinbarung, die wir treffen, wenn wir mit unseren Quadraten arbeiten wollen, ist, dass sie genau Seite an Seite gelegt werden müssen. Das heißt, es muss jeder Eckpunkt immer an einem benachbarten Eckpunkt anstoßen beim Quadrat. Und was wir dann wollen ist, durch diese Gravur der Linien wollen wir, dass Linienzüge gebaut werden können. Das heißt, durch Aneinanderreihung von 4, 5, 6, 7, 8 verschiedenen Quadraten soll offener Linienzug, geschlossener Linienzug entstehen. Das heißt, das wäre so eine erste Auseinandersetzung mit dem Objekt, wie wir es im Haus der Mathematik möglich machen. Wenn ich nur ein einziges Set habe, dann bin ich da in meinen Möglichkeiten sehr eingeschränkt, weil ich ja jedes Bauteil nur ein einziges Mal habe. Aber wenn ich einen großen Fundus, hunderte von Stücken habe, dann kann ich natürlich größere Objekte bauen und dann kann ich wieder spannende Fragen dran sofort richten. Ja? Also ich baue zum Beispiel aus meinen...
Du wirst wissen, wie viele Stücke das waren. Ich habe es nicht gezählt, aber...
Naja, ich glaube, es sind 150 Stück ungefähr.
Auf einer Platte?
Nein, auf einer Platte haben wir 9 mal 8, 72.
Okay,
ja.
Und das haben wir dreimal.
Und das haben wir dreimal, ja, also sind wir sogar drüber. Jetzt hast du mich dran gekriegt.
72 mal 3, sind ja. Über 200.
Über 200. Ja, wobei wir ja nur die Hälfte ungefähr ins HDMA legen wollen. Die andere Hälfte darf auf Reise gehen, weil wir haben eine mobile Version von unserem Haus der Mathematik auch, wo wir eben in Kisten verpackt ein paar Exhibits haben. Nicht alle, aber einen großen Teil. Und da dürfen die auf die Reise gehen. Und ein klitzekleiner Teil darf bei uns in der Lernwerkstatt bleiben, damit wir für die Studierenden der PH Wien diese Objekte zugänglich machen und einfach aufzeigen können, wie kann ich einen Lernprozess oder eben den Besuch im Haus der Mathematik einbetten in einen Lernprozess, wo vorher was passiert und nachher noch was passiert. Und das könnte man da exemplarisch halt aufzeigen.
Mir hat das an zwei, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was da faktidaktisch dahinter steht. Ich habe nur die Aufgabe gehabt, zu schauen, dass wir diese Zeichnung ausschneiden. Und das war für mich schon genug Herausforderung. Jetzt wissen wir, wie das geht.
Ja.
Passt. Jetzt werden wir dann wahrscheinlich andere Stücke auch noch machen.
Ja, genial, gerne.
Aber bei dem war das für mich, auf der einen Seite hat es mich erinnert, sehr so an indianische Zeichnungen oder Skulpturen, die man damit machen kann. Und auf der anderen Seite habe ich früher ein Spiel gehabt, wo man durch Drehen immer Quadrate drehen konnte und dadurch die Linienanschlüsse waren immer in der Mitte des, der Seiten und dadurch andere Formen
gestalten.
Und, genau, und du hast halt Karten gekriegt, wo du Formen gehabt hast und dann hast du mit dreimal Drehen diese Form nachbauen sollen im Spiel. Mhm. Also ich denke mal, man kennt ja sowas auch noch mit dem Spielen, weil man dann sagt, okay, jetzt versuchen wir mit den Karten die oder die Figur.
Auf jeden Fall, das wird sich ja dann anbieten.
Das geht so in Richtung Tangram oder...
Ja, man kann es in Richtung Tangram sehen. Was sie heute halt dann anbietet, ist, ich kann jetzt dann ganz klare Angaben dazu geben. Ne? Weil ich kann zum Beispiel sagen, okay, leg einmal ein Dreieck. Also die eingravierten Linien sollen insgesamt ein Dreieck bilden. Und dann habe ich von der Mathematik her gleich wieder weiterführende Aufgabenstellungen dazu. So ein Dreieck ist gekennzeichnet durch die Seitenlänge, durch den Umfang. Gibt es eine Chance, die Länge des Umfangs zu ermitteln? Und dann ist ja Umfang begrenzt immer ein bestimmtes Flächenstück. Gibt es eine Chance herauszufinden, wie groß ist denn der Inhalt dieser Fläche, die da begrenzt wird und so weiter. Das heißt, da lassen sich ganz viele mathematische Dinge dann durch zuerst bauen, dann eventuell abmessen und dann berechnen, verifizieren, durchführen. Und das ist
diese das, was wir Form, die wir, die Linien, die wir da, die ich da eingraviert habe, mit dem, also der Lasergravierer eingraviert hat, die waren ein Muster. Mhm. Ist das zufällig entstanden oder hast du das,
das
ausgerechnet,
Muster,
dass das so ausschauen muss,
ja,
damit es alle diese Striche, die du wünschst, beinhaltet?
Also wir wissen ja mittlerweile, dass dieser Manner, wir wissen ja mittlerweile, dass der Laser-Cutter für das Gravieren oft gravierende Schwierigkeiten verursachen kann. Weil so eine Linie natürlich auch eine bestimmte Dicke hat. Und bei der Vorgabe wo ich die gebeten habe, das auszudrucken, habe ich natürlich in meinem Kopf ganz scharf überlegt, wie kann ich aus dem wenigen Material die maximalen Abmessungen der Platte, die du in den Lasercutter reinlegen kannst, wie kann ich da die meisten vollständigen Sets initiieren? Ja, dann war das einmal klar, von den Abmessungen her, sodass es haptisch nur gut machbar ist, bietet sie einfach an, die Quadratseitenlänge ungefähr so zwischen 4 und 5 cm haben, dann ist nicht zu groß und nicht zu klein. Ja? Dadurch war es klar, 72 Stück haben da drauf Platz. Das heißt 9 vollständige Sets. Dann habe ich aber mit überlegt und mir gedacht, wenn der jetzt graviert, dadurch, dass ja diese Gravurlinie eine Ausdehnung haben, muss ja irgendwie aufpassen, dass sie nicht das nächste Quadrat beschmutzen oder da die Gravurlinie reingeht, genau da, wo die Ecken der Quadrate aufeinandertreffen. Und deswegen habe ich probiert, das Muster in einem geschlossenen Streckenzug zu geben, wo ich sozusagen nur setweise Übergreifungen habe und sie das halt perfekt nach meinem Empfinden ausgeht, dass wir keinen Verschnitt machen und jedes Quadrat dann tatsächlich nur den Linienanteil drauf hat, den es wirklich braucht. Und daher haben wir da die Spiegelungen drauf gehabt auf unserer Vorlage und die Aneinanderreihung von identen Objekten.
Wenn man sich das so anhört, dann im Vergleich, also ich habe das da gesehen und habe mir gedacht, ja, okay, Viereckerl ausschneiden mit irgendwelchen Strich drauf, wo ist da die Ding? Aber wenn ich da jetzt so zuhöre, merke ich, was da alles an hintergründigen Überlegungen drinnen sind und wie viele Ebenen es da noch gibt, aus vier Holzviereckern was zu machen, da bin ich schon gespannt, was da das noch alles einfallen wird. Wie viel so Ausstellungs, so Exhibits habt ihr da drüben?
Wir haben zurzeit ungefähr 60 Exhibits, wobei wir aber eben immer wieder gerne neue entwickeln und damit die Erlebniswelt für die Besucherinnen und Besucher, die mehrmals zu uns kommen, interessant bleiben, tauschen wir dann einfach immer wieder ein bisschen aus. Das heißt, wir tun dann ein paar Tische ein bisschen verräumen und andere Tische hinstellen dafür, damit einfach eine Abwechslung auch da ist. Weil was uns aufgefallen ist, wir haben ja im Haus der Mathematik immer so Samstagsöffnungszeiten für Publikum, wo man ohne Voranmeldung einfach kommen kann. Und da haben wir Stammkundschaften, die halt einfach immer wieder gerne kommen. Ich meine, die haben eh mal eine Zeit lang genug zum Tun mit denen vorhanden.
Das kann man ja gar nicht in ein paar Stunden, in ein, zwei Stunden kann man das ja nicht. Manchmal kann man bei einem so ein Exhibit vielleicht wahrscheinlich eineinhalb Stunden sitzen.
Genau.
Und es wird auch nicht fad.
Wenn man Neugier hat und eine Bereitschaft mitbringt, sich intensiv mit was auseinanderzusetzen und sich auf Tiefenbohrungen einlässt, wie man das so schön sagt, ja.
Was machst du sonst noch da, wenn du jetzt nicht im Haus der Mathematik Holzstücke aneinander legen lässt?
Und wenn ich auch nicht gerade neue Exhibits entwickle, dann bin ich irrsinnig gern in den Hörsälen oder Seminarräumen zu finden, weil ich hier natürlich auch Lehrveranstaltungen halten darf und das macht mir total viel Spaß. Also jemandem mein Wissen weiterzugeben, dabei zu sein, wenn Aha-Effekte auftreten, wenn man spürt, dass der Funke überspringt, das ist was ich echt spaßig finde und gut finde in meinem Job.
Da musst du dann mit unheimlich viel Material durch die Gegend.
Ja, das sieht man eh immer wieder. Ja, genau. Das ist immer das, weil ich eben so von dieser haptischen Ebene komme, sind meine Lehrveranstaltungen auch immer bestückt mit Dingen, die ich mitschleppe. Und ich denke mir aber immer, es ist so notwendig, diese Dinge dabei zu haben, weil nur zu erzählen ist okay. Vielleicht interessiert sich jetzt jemand von den Zuhörern für unsere Knobelquadrate. Aber sie tatsächlich einmal selbst.
Aber Sicht ist nicht ganz klar, weil die sind ja versteckt.
Eben. Und, aber wenn man jetzt tatsächlich sich mit sowas einmal auseinandersetzt, dann habe ich die Chance, unsere angehenden Lehrerinnen und Lehrer dahin zu kriegen, dass sie es tatsächlich mit den Kindern auch machen. Und das ist der große Benefit, den ich an dem Ganzen sehe. Das heißt, ich mache irrsinnig gern Lehrveranstaltungen. Da habe ich auch wieder einmal das Glück, dass das Spektrum an Lehrveranstaltungen, die ich durchführe, zwar eigentlich nur Mathematik ist, aber trotzdem sehr weit gefächert ist, weil ich Lehrveranstaltungen habe, die in der Primarstufe starten und Sekundarstufe 2 enden. Das heißt, ich bin eben für entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule gut im Einsatz, aber ich habe auch ganz viele Lehrveranstaltungen im Verbund mit der Universität Wien, wo es um die Sekundarstufenlehrerausbildung geht.
Du hast Entwicklung, erster Teil, das, was du da im Haus der Mathematik machst und mit den neuen Sachen, das ist ein tätiger Entwicklungsauftrag, den du da erfüllst. Das zweite ist die Lehre in der pädagogischen Hochschule. Die Leute, die da angestellt sind, haben eben vor allem die BH1, also Entwicklung, Lehre und der dritte Bereich ist Forschung. Da wollte ich auch noch fragen, was machst du vor? Kommst du noch dazu, Forschung zu machen? Weil ich meine, der Tag hat ja da nur 40 Stunden.
Ja, wir wissen alle, dass Zeit begrenzt ist, die Tageszeit überhaupt begrenzt ist, weil man auch noch andere Dinge außer seinen Job gern macht. Aber ja, trotzdem, ich komme noch ein bisschen zur Forschung, aber eigentlich wäre es mal lustiger, noch mehr zu erforschen. Ja? Weil jegliche Entwicklung von Exhibits ist natürlich ganz eng an Forschung geknüpft, weil es macht ja nur dann Sinn, tatsächlich sowas bereitzustellen, wenn ich weiß, dass das, was ich da bereitstelle, Sinn macht auch, um Mathematik treiben zu können, um jemanden im didaktischen Bereich anleiten zu können und so weiter. Das heißt, ich mache Forschung, mache sie eingeschränkt, versuche aber eben die Dinge unter einen Hut zu bringen, die ich gern mache. Das heißt, hochschuldidaktisch zu arbeiten, in der Schule didaktisch gut zu arbeiten, mit den Exhibits zu arbeiten und das zu beforschen, ist super.
Hast du ein aktuelles Forschungsprojekt, an dem du jetzt gerade arbeitest?
Das ist noch ein bisschen unausgegoren. Wir haben gerade
einen Antrag.
Wir arbeiten gerade an einem Antrag, den wir schon fertig eingereicht haben. Jetzt warten wir nur, ob er bewilligt wird oder nicht. Bei diesem Antrag geht es darum, dass wir uns Gedanken machen, wie man den Strategiespiele im Mathematikunterricht der Grundschule gewinnbringend einsetzen könnte. Und weil das so ein weites Feld ist, haben wir probiert, diese ein bisschen einzuengen und wir probieren, Spiele zu entwickeln, die man auf einem Schachbrett durchführen kann. Und deswegen heißt unser EU-Projekt 8x8.
Okay.
Aber das haben wieder Quadrate, vielleicht braucht man dann wieder Quadrate für den Lasercutter.
Nein, ich bin gerade dabei, so ein Spiel zu entwickeln mit quadratischen RFID-Chips, wo man, da können wir uns dann unterhalten. Ob du noch nicht Ideen hast, was man denn dann noch spielen kann, weil eigentlich ist das Spiel dafür da, dass die Kinder Hörspiele bauen können, ohne dass sie einen Computer brauchen. Man kann mit Figuren so spielen wie mit den Playmobil-Figuren, das zeichnet sich auf und so weiter. Aber dazu ein anderes Mal, weil jetzt bleiben wir immer noch bei der Frau Musilek. Ich muss es einfach zum Schluss, weil es so schön ist, dieser Titel. Du hast eine Dissertation geschrieben, vergleichende Analytik von Schwarzschiefern der renodanubischen Flüschzone unter besonderer Berücksichtigung der sulfidischen Erzkomponenten. Das ist jetzt nicht leichte Sprache, gut, das ist auch eine Doktorarbeit, hat aber für mich auf den ersten Blick nichts mit Mathematik und Lehramt zu tun. Hast du da gemacht?
Gar nicht. Es war so, also ich bin ein Mensch, der immer irrsinnig gern, irrsinnig viel wissen will und ständig neugierig durch die Welt geht. Und wie mit meinem Studium, also mit dem Magisterium fertig war, das war ja schon eine spannende Geschichte, das muss man vielleicht später noch besprechen, was ich da überhaupt als Diplomarbeit damals gemacht habe. Aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, gut, irgendwie muss ich noch mehr wissen. Und bin halt dann durch Zufall, weil ich im Rahmen vom Studium das Atominstitut kennengelernt habe, am Atominstitut der österreichischen Universitäten gelandet. Vielleicht ist rausgekommen, mich interessieren schöne Dinge. Und ein schönes Ding sind Framboide. Ich meine, ich kann nicht Französisch, aber Framboise steckt da dahinter, das ist die Himbeere. Und wenn man sich die Himbeere einmal genau angeschaut hat, dann sieht man, dass sie eine wunderschöne Struktur hat. Nämlich sind lauter kleine Kugeln aneinander gesetzt zum großen Etwas geworden. Ja? Und so eine Struktur, wie es die Himbeeren haben, haben eben auch die Framboide. Das ist ein winzig kleiner Steinchen-Zusammensetzung aus Pyrit, also Eisensulfat. Und Aufgabe in meiner Dissertation war eben, eine Methode zu erfinden, wie man aus einem Bohrkern diese Framboide rauskriegt. Die Framboide, muss man sich vorstellen, sind so winzig, winzig klein, dass man sie mit freiem Auge nicht sehen kann. Man braucht dringend irgendwie ein Gurtmikroskop und eigentlich am geschicktesten ein Rasterelektronenmikroskop, um es dann perfekt auszusehen. Und es hat bis vor meiner Dissertation eben noch niemanden gegeben, der überhaupt ein Verfahren entwickelt hat, dass man die aus dem umliegenden Gestein rausbekommt.
Wozu soll man die da raus tun?
Weil es ganz spannend ist, wenn man dann diese Framboide.
Weil die so klar sind.
Ja, nein, weil spannend ist, diese sind ja aus Pyrit, habe ich gesagt. Aber Pyrit ist ja nicht der einzige Bestandteil. Irgendwie saugen die logischerweise irgendeine andere Elemente, die in der Umgebung sind, in ihrem Entstehungsprozess auf, die dann da drinnen auch zu finden sind. Das heißt, wenn ich einmal so Framboide in Reinkultur habe, dann kann ich sie mit Neutronen bombardieren und aufgrund dieser Neutronenaktivierungsanalyse kann ich dann nachschauen, welche Elemente sind denn zusätzlich zu Eisen und Schwefel da noch drinnen? Welche in geringsten Mengen sind drinnen? Ja?
Wir reden da auf Molekularebene oder Atomebene.
Auf atomarer Ebene.
Auf atomarer Ebene.
Genau.
Das heißt, aus diesen Himbeeren zuzelt man dann ganz kleine atomare.
Nein, da zuzelt man nur das Wissen raus, also die lässt man dann, die sind schon zerkleinert und so weiter, die werden halt in den Reaktor eingeschossen, werden dort einmal bestrahlt, mit Neutronen aktiviert eben und dann schaut man sich an, welches Spektrum liefern denn die. Und darauf, je nachdem, wo so Peaks entstehen, kann ich halt Rückschlüsse ziehen, welche Elemente sind da drinnen. Und das Spannende ist eben nachzuschauen, welche Elemente aus dem umgebenden Gestein lassen Sie denn da mobilisieren und gibt es eine Möglichkeit, irgendwie Voraussagen zu treffen, in welchen Gegenden kann es überhaupt so Framboide geben und wie entstehen die oder sind die entstanden, muss man eigentlich sagen. Ne?
Das heißt, das hat was mit Bergbau im
Weltall. Das war ja genau im Bereich von der Geologie, aber damit.
Für die ist das interessant.
Genau. Aber für mich war es damals auch sehr interessant, muss ich sagen.
Auch wenn du jetzt nicht in den Bergen herumbohrst nach irgendwelchen Schiefern oder sulfidischen Erzkomponenten in Formen von Himbeeren.
Genau, nein, die nicht.
Aber also, das ist spannend, sich so lange rein zu tigern in solche Verfahren, nicht?
Ja, sicher, das war eben dieses praktische Tun ist da wieder mal vorkommen.
Das ist eine Systematik, die man da entwickeln muss. Nicht?
Aber das hat mir eben Spaß gemacht.
Du hast gesagt, das andere, was du vorher geschrieben hast,
die Magister, das war noch viel spannender. Nein, stimmt, nicht noch spannender. Da ist es darum gegangen, ich meine, das ist ja schon Ewigkeiten her.
Ja, so alt bist du da auch nicht.
Also. Nein, aber jetzt von der Technologie her muss man das vielleicht dazu sagen. Also ich habe damals versucht, mit Hilfe vom Computer ein Modell zu generieren, wie wir eigentlich hören, wie denn Hören funktioniert. Das heißt, da kommt der Schall ans Ohr heran, wird dann vom Außenohr, vom Mittelohr, vom Innenohr übersetzt und kommt als irgendeine Information im Hirn an. Und ich habe eben probiert.
Schalldruck.
Im Hirn nicht mehr, aber im Hirn habe ich dann, zuerst Ausnahme.
Digitalwandler, genau. Ja, in genau. Unserem Kopf.
Und ich habe eben probiert, eine Computersimulation für das Ohr zu machen mit dem damaligen Wissen, was man halt über Innenohr damals gehabt hat. Und da war es aber spannend, weil ich habe mir einbildet, man muss was erleben, wenn man jung ist, und bin deswegen nach Australien gegangen. Weil ich mir gedacht habe, dort sitzen die Heroes in Sydney und jetzt muss ich mir mal anschauen, wie die dort so arbeiten in dem Themengebiet. Und dann bin ich eben mit einem Forschungsstipendium nach Australien gekommen und habe dort meine Hörmodelle programmiert. Und spannend war das, und deswegen habe ich gesagt, das ist schon eine Zeit her, wir haben dann das Signal da aufgenommen, also nur da gesagt. Und dann haben wir den Computer mit meinem Modell rechnen lassen und der musste wirklich 8 Stunden durchgängig rechnen, damit wir dann am Schluss gewusst haben, wie es im Hirn nach unserem Modell ankommt, wo es praktisch wieder nur so Informationsstrom ein, Strom aus.
Halt also haben, wieder so. Umwandeln, genau. Lautes in eine Binärzahl.
Ja, so in die Richtung, wobei halt viele Einzelschritte dazwischen.
Als
genau.
Okay. Ja. Vielen Dank, liebe Monika, für die ausführliche Geschichte rund um die Mathematik. Ja, du wirst das weiter begreifen oder
begreifbar nicht. Machen.
Begreifbar machen, genau, als Didaktikerin. Und ich nehme an, falls das Forschungsprojekt was wird, werden wir uns auf jeden Fall wieder unterhalten.
Na, sehr gerne.
Was da rausgekommen ist. Vielen Dank.
Bitte gerne.
PH On Wien.